360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein frühlingshaftes Moin hier aus Hamburg. Wobei von frühlingshaften Temperaturen sind wir hier in der schönsten Stadt der Welt weit entfernt. Die dicken Winterjacken und Mützen werden Ende April immer noch getragen. So kalt ist es hier. Doch wer mich kennt, weiß, positiv denken bringt ein gutes Gefühl mit sich. Und daher komme ich direkt mit einer wunderbaren Affirmation um die Ecke. Ich entscheide mich dafür, optimistisch zu sein. Es fühlt sich einfach besser an. Außerdem, wir tragen ja die Sonne im Herzen, machen uns dabei einfach warme Gedanken und gehen am besten direkt in den Sommer über. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du als treuer Podcast-Hörer wieder mit dabei bist oder auch wenn du zum ersten Mal hier bei 360 Grad Mensch reinhörst. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ja, ich gehe ja immer wieder gerne ganz achtsam durch unsere Stadt und entdecke stets Neues, was mich inspiriert oder auch nachdenklich macht. Und entdecke dabei letzte Woche eine große Plakatwand in einer U-Bahn. Ich weiß nicht mehr genau wo, ob Jungfernstieg oder Hauptbahnhof, wo in großen Buchstaben draufsteht, Deutschland braucht mehr Tempo. Mein erster Gedankenimpuls war, noch schneller? Viele Menschen sind schon längst über ihr eigenes Tempolimit hinaus, sind ausgebrannt, fühlen sich leer, erschöpft, haben ihre eigenen gesunden Grenzen schon lange überschritten und machen immer noch weiter, um irgendwie mitzuhalten. Auch bei mir im Coaching kommen immer mehr Persönlichkeiten, die mental nicht mehr können, kein Gefühl mehr für sich haben, weder für den Körper noch den Geist. Denn auch der Geist ist völlig überanstrengt und läuft förmlich über. Vielen Menschen ist das Tempo viel zu hoch und das seit Jahren oder auch Jahrzehnten. Und sie sagen sich immer wieder, mein hohes Tempo reicht noch nicht, obwohl ich schon auf so hohen Touren fahre. Daraus entsteht die Überzeugung, ich reiche nicht. Ich bin zu langsam, nicht genug. Keiner sieht, was ich leiste. Ich bin nichts wert und der Selbstwert schwindet immer mehr und mehr. Die Gedanken und Glaubenssätze sind dabei wie Wassertropfen aus dem Kühler, der ein Leck hat. Der in den nächsten Tropfen läuft, dieser größer wird, eine Pfütze entsteht, ein Teich, ein See und irgendwann ertrinken wir im Meer der negativen Gedanken. Und Depressionen sind oft die Folge, sofern nicht gegengesteuert wird. Bei dieser Aussage, Deutschland braucht mehr Tempo, kann ich nur sagen, ja, eine Menge Tempo-Taschentücher zum Weinen, da der Druck immer höher geschraubt wird für das Höher, Weiter, Schneller und die mentale Gesundheit nicht geachtet und völlig auf der Strecke bleibt. Und hier geht es nicht nur um die Erwachsenen. Auch Kinder, Jugendliche, Mitarbeiterinnen in Unternehmen, Führungskräfte, die ältere Generation, so viele Menschen, die betroffen sind. Und es ist ein schleichender Prozess, der so oft nicht wahrgenommen wird, dass das eigene Tempo zu hoch ist. Die am eigenen Leib erfahrene Geschichte zu diesem Prozess, der oft in Nuancen beginnt, mit kleinen, kaum spürbaren Warnschüssen, erzählt heute mein Interviewgast, der als Pflegekraft im Krankenhaus arbeitet. Wie alles begann, wann er gespürt hat, was mit ihm los ist, was er dabei erlebt und auf der Strecke geblieben ist, und wie er letztendlich den Weg herausgefunden hat, darüber berichtet er uns heute. An alle Zuhörer an dieser Stelle, das ist eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Podcast um Depressionen und auch Suizidgedanken bei einem Menschen. Und ich möchte an dieser Stelle behutsam warnen für das Weiterhören, denn es kann zu verstörenden Inhalten kommen. Ganz kurz erzähle ich, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde das immer wieder spannend, darüber zu berichten, welche Wege das Leben so nimmt, um auf gewisse Menschen zu stoßen. Ich bin ja auch als Dozentin tätig, gebe Gruppencoachings und du warst dort Teilnehmer in einem meiner Workshops. In meiner Begrüßung der Teilnehmer am Anfang sage ich stets, wenn ich als Dozentin gebucht werde, weiß ich immer, da sind Menschen, die genau mich brauchen. Mit meinen Impulsen und Inspirationen. Und so war es auch bei dir. Ich freue mich riesig, dass ich dich als Persönlichkeit mit deiner Geschichte und wertvollen Erfahrungen, die du gemacht hast, hier heute in meinem Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber André Karl, hier in meiner 360-Grad-Box.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich total. Du hast das ja noch nie gemacht.
Nee, genau, ist das erste Mal.
Schön, toll. Mhm. Ja, manche Dinge tun wir immer zum ersten Mal. Und ja, was sagt Pippi Langstrumpf immer? Ich habe es noch nie gemacht, doch ich bin mir sicher, ich werde es schaffen.
Ja.
lieber André, auch in diesem Podcast geht es um Kopf, Herz und Seele. Erzähl uns, woher kommst du, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin André Karl, ich bin 44 Jahre alt, bin Hamburger Jung und seit 25 Jahren Krankenpfleger und habe im Krankenhaus gearbeitet die letzten Jahre und ja, jetzt aktuell gerade eine Umschulung gemacht und im Zuge dessen haben wir uns am Ende ja auch in einem Workshop der Arbeitsagentur kennengelernt und ja, das war ein prägendes Erlebnis.
Toll, das hast du ja schön gesagt. Du sagst, du arbeitest in der Pflege. Es ist ja ein ganz, ganz wichtiger Job, den du machst. Wir wissen alle, was ihr auch in der Corona-Zeit geleistet habt, was ihr vorher geleistet habt, was ihr leistet. Das ist wirklich mega. Also Hochachtung vor dieser Tätigkeit, muss ich sagen. War das schon immer dein Traum, das zu machen?
Erst nicht.
Ah, okay. Was wolltest du ursprünglich werden?
Meine Eltern meinten, mach was Solides.
Ja, okay, die lieben Eltern, ja.
Ich sollte Versicherungskaufmann werden.
Ach, Versicherungskaufmann. Oh, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes.
Mhm. Ja, habe ich dann probiert, aber war nicht meins und bin dann zur Bundeswehr geflohen und bin dort als Sanitäter ausgebildet worden und das hat dann meinen medizinischen Knopf gedrückt. Und,
toll. Also genau. Dann hat es ja im Prinzip für dich schon sehr früh dann auch die richtige Wendung genommen.
Ja, mit 18 ging es dann los und dann wusste ich, okay, Medizin und anderen helfen, das ist mein Ding.
Ja, toll. Toll. Also es finde ich immer wieder schön, wenn man das so von sich sagen kann, ja. Und letztendlich, das Leben sorgt immer für einen, ne? Dass man dann an einen Punkt kommt, wo man sagt, wo etwas passiert oder man in Situationen oder auch auf Menschen trifft, die einem weiterhelfen oder wo man eben spürt, ja, das ist es.
Ja, ja. Es gibt so Punkte im Leben, sag ich immer, die einen dann irgendwie auch was zeigen wollen. Und das war definitiv einer davon.
Toll, schön. Also, wie alt warst du da damals?
Mit 18 dann.
Ah, mit 18, okay.
Mit 18, direkt nach der Schule.
Ja, ja, ja. Genau. In der Pflege zu arbeiten ist ja sehr, sehr herausfordernd. Wie siehst du das? Also, wie gehst du damit um auch?
Ja, also
du machst das ja schon sehr lange, also 20 Jahre ist ja jetzt nicht, ne?
Ja, genau. Also es ist, als ich angefangen habe, das klingt immer so blöd, aber man muss sagen, das war früher, war alles besser. Nein, also da waren wir wirklich mehr Leute, gerade wenn wir, das ist nun mal im Krankenhaus im Dreischichtsystem und da hatten wir einfach mehr Leute zur Verfügung, gerade auch in den Tagdiensten und so. Und das ist über die letzten Jahre einfach extrem weniger geworden und dementsprechend ist die Belastung einfach auch höher geworden. Und ja, dann kommt halt irgendwann auch mal der Punkt, wo man sich dann halt auch hinterfragen muss, wie soll das noch so funktionieren?
Und also mehr Dokumentation, weniger Mensch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, dokumentieren, wichtig, weil wenn man nicht richtig dokumentiert, sag ich mal, dann können Sachen gestrichen werden, was dann wieder Geld bedeutet und für das Haus und das auf jeden Fall mehr Dokumentation, mehr nicht an Patientenarbeit und die Patientenarbeit, die man hat, ist halt über die Jahre hinweg deutlich weniger von Zeitfenster geworden. Früher saß ich öfter mal beim Patienten noch nebenbei und habe geredet.
Oh, ja, wie wichtig auch, ne? Das ist ein ganz wichtiger Part auch.
Das ist
auch,
heute
ne?
kaum noch möglich, sich da ein bisschen Freiraum zu schaffen, um das zu machen.
Ja. Wie gehen die Patienten damit um?
Die meisten sind genervt oder hören Sie mir doch mal zu. Oder
also sowas, also haben immer. Auch kein Verständnis dafür oder eher doch?
Ja, schon. Sie sehen ja auch, dass da immer viel los ist im Stationsalltag. Aber ja, das ist immer unterschiedlich. Ne? Das ist auch typabhängig, wie jeder damit so umgeht. Allerdings gibt es halt Situationen, muss ich auch sagen, wo man sagt, okay, jetzt ist auch egal, was jetzt los ist. Jetzt musst du mal kurz 5 Minuten reden, wenn jetzt ein Patient seine Krebsdiagnose kriegt oder so.
Und kein anderer da ist.
Dann bist du der Erste, der nun mal daneben steht und der Arzt kommt auch nur rein für 2 Minuten und sagt ihm das und geht wieder raus. Und du stehst dann vor diesem Patienten, der völlig zerstört am Boden jetzt ist. Und dann sagst du dir auch, okay, jetzt muss ich mir mal eben kurz 2 Minuten nehmen, egal was ist. Ja.
Ja. Wie lange, sage ich jetzt mal, du hast deine Ausbildung also als Sanitäter bei der Bundeswehr gemacht? Oder wo hast du die Ausbildung gemacht?
Ich habe den Sanitäter-Ausbildung gemacht bei der Bundeswehr. Bin dann aber, das war ja damals noch mit Wehrpflicht, habe dann noch ein bisschen verlängert gehabt und bin dann aber ausgestiegen und habe im AK Barmbek im Alten, wo es noch LBK war und nicht Asklepios, da habe ich dann angefangen, die Ausbildung zu machen, über 3 Jahre.
Ah ja, 3 Jahre, okay. Genau. Und lief auch gut, also du hast da gebrannt und toll und es macht mir Freude und das ist genau das Richtige. Ich bin einfach am richtigen Platz auch, tue das Richtige.
Genau,
und,
Vollgas gegeben.
Ja, okay.
Aha. Examen gut gemacht.
Schön.
Okay. Und dann dort auch direkt übernommen worden.
Ach schön.
Das war auch immer ganz gut. Nochmal auf meiner Examenstation, das war so eine Halbintensivstation, kardiologisch, also mit dem Herzen. Und da habe ich, muss ich sagen, danach ging es erst richtig los mit dem Lernen, weil da war wirklich ordentlich was los, sagen wir mal so. Also viele OPs, Herz-OPs und das sind immer dann auch gefährliche Sachen, sag ich mal. Und auch einige Reanimationen und ja, das war schon eine wilde Zeit. Also da fing das Lernen eigentlich erst richtig an.
Ja, gut, das ist, ne? Genau. Und das ist ja auch wichtig, ne? Diese Erfahrung nimmst du ja mit auf deinen Weg auch. Wie lange bist du dort geblieben dann?
Ich war da 3 Jahre.
Aha, okay.
Und habe dann für mich gemerkt, so, das war auch wieder so ein Wendepunkt. So, in der Intensivpflege ist es so, entweder du brennst dafür und ziehst dann durch und das ist dein Ding und du machst es. Und ich habe nach 3 Jahren gemerkt, boah, irgendwie brauche ich auch noch mal was anderes. Also jetzt nur hier Leben am Limit war mir dann doch auch zu anstrengend auf die Dauer. Da habe ich schon so am Anfang gemerkt, irgendwie, was ist der normale Klinikalltag auf Normalstation? Und bin dann gewechselt. Genau.
Ja, ist ja auch gut, ne? Wenn man in dem Unternehmen auch seine Ausbildung macht, oft ist es ja so, man bleibt dann irgendwie immer der Azubi, ne? Oder oft, ne? Und zu wechseln, einfach auch mal woanders reinzuschauen, genau, in einen anderen Bereich zu gucken, wie läuft ein normaler Klinikalltag, ne? Das heißt, du bist dann woanders hin und es lief also alles so weiter.
Genau, das lief alles so weiter. Normalstation kam ich ganz gut ran, habe mich dann da für die Chirurgie begeistert, habe dann noch eine Weiterbildung gemacht, Wundexperte. Und ja, das ging dann so 10 Jahre noch.
Macht ihr viele Weiterbildungen in der Pflege?
Man hat Möglichkeiten.
Okay.
Also ich habe Auszubildende noch betreut.
Wow.
Da gibt es dann immer noch so eine Weiterbildungsmöglichkeit. Stationsleitung habe ich stellvertretend gemacht. Das war noch eine Möglichkeit, wo man noch was hätte machen können. Aber ich habe mich dann nachher auf diesen chirurgischen Part fixiert.
Das also fokussiert dann hast dich da praktisch eingebracht. Wie muss man sich das so vorstellen? Was hast du so für Stundentage?
Damals hieß das noch Primary Nurse, das schwappte so aus Amerika gerade frisch rüber da war man dann so die federführende Krankenschwester, sag ich mal. Also wir haben die Pläne geschrieben, wie die Patienten versorgt werden sollen und haben so uns um die Sachen gekümmert und waren so ein bisschen raus.
Am Mensch, sondern eher in der Organisation.
Da ging schon los in die Organisation, genau. Also ich war dann auch noch weiter am Menschen dran, weil diese Pläne ist ja schön zu schreiben, aber die müssen ja auch gemacht werden, sag ich mal.
Ja, ist klar.
Und das habe ich dann halt auch gemacht. Aber man merkte schon, da kommt jetzt so ein bisschen mehr das Schriftliche mit rein, was vorher nicht so war.
Okay, wie viele Stundentage hattest du da so, Schnitt?
Ich muss sagen, als ich dann den Wundexperten gemacht habe und dann noch neben der Pflege nebenher konsiliarisch das Wundmanagement gemacht habe, kam ich auf 9-10 Stunden Tage. Also so im Schnitt.
Okay.
Wobei normalerweise halt 8 sind. Mhm. Also ich habe halt morgens um 7 angefangen, dann bis um 3. Mhm. Das war meine Pflege. Und dann habe ich meistens noch so bis 5, 6, manchmal 7 dann die Wunden gemacht im Haus. Mhm. Und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, hui, da kommt was auf dem Konto. Mhm. Nicht nur an Stunden, sondern auch an Belastung.
Mhm. Wie vereinbart man das mit der Familie?
Ja, das war schwierig. Meine Partnerin damals war auch in der Pflege.
Ah, auch in der Pflege.
Und teilweise gab es dann Tage oder Wochen, wo wir uns einfach die Klinke in die Hand gegeben haben, weil wir im entgegengesetzten Schichtsystem waren.
Ach so, okay.
Und das war auch nicht immer leicht.
Mm, das kann ich mir vorstellen. Also Me-Time oder, ne, ist da ja Faktor.
Weniger,
ja,
auf jeden Fall.
Klar, dann, also hast du auch ein Kind?
Genau, eine Tochter.
Genau, und ne, ein kleines Kind, das muss man ja auch versorgen.
Ja,
ne, und
ja, das war meistens, dann kam man abends noch irgendwie so gerade zum Zu-Bett-Gehen, gerade wo sie noch
ja, wach war.
Baby war oder so, ne, dann hat man noch da vielleicht ins Bett gebracht und dann war aber auch schon vorbei.
Wann kam denn so der Punkt bei dir, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht?
Der Punkt kam...
Also gab es da einen, wo du dich heute noch so erinnerst, dass das so...
Ja, das war einfach, es war völlig außen nichts heraus, an einem Wochenende, ein Sonntag und ich hätte zum Spätdienst gemusst. Das ging nicht. Ich konnte nicht mehr. Ich bin morgens aufgewacht und fühlte mich so elend und schlecht. Ich konnte nicht mehr hoch. Ich habe geschlafen, aber ich fühlte mich einfach kraftlos und wollte einfach nur noch liegen bleiben und die Decke über den Kopf ziehen und ja, habe mich dann krank gemeldet für den Tag und
hast gedacht, morgen ist schon wieder besser.
Dann jetzt heute, es war immer blöd, am Wochenende gerade, wenn man dann ausfällt für die Kollegen und alles, aber ich habe gemerkt, irgendwas ist jetzt auch anders. Also es ging nicht mehr. Und dann wollte ich Montag nochmal zum Arzt gehen. Habe ich auch nicht gemacht. Sondern wieder im Bett geblieben. Und das waren, ja, das waren so die ersten Warnschüsse, sag ich mal.
Naja, die Warnschüsse waren schon viel weiter vorne, ja, letztendlich.
Die,
ne?
Die man selber so wahrgenommen hat.
Ach so, genau, richtig. Ne? Weil die anderen, die hast du nicht wahrgenommen, weil man einfach so in seinem Tun ist auch, ne?
Genau.
So dieses Hinfühlen auch bei sich selbst. Ne?
Ja, genau.
Okay. Also das heißt, du hast dich krank schreiben lassen. Hat der Arzt da irgendwie was gemerkt?
Nö. Also so, ja, bist ein bisschen überarbeitet, mal eine Woche zu Hause und dann... Wird
geht
das schon wieder.
Und
ja, man selber so, ja, geht jetzt auch dann schon wieder, geht wieder hin und dann merkt man körperliche Sachen. Also war bei mir so.
Was hast du da gemerkt?
Ich war ganz häufig krank mit Erkältung, Magen-Darm, also Infekte.
Okay.
Das sind dann schon die ersten Anzeichen, wenn das Immunsystem runterfährt.
Ja, die Seele letztendlich mit dir spricht. Ne?
Genau.
Er hört nicht, der André. Ja, so sagt die Seele zum Körper, jetzt musst du was machen, jetzt brauche ich dich hier, damit wir ihn ins Fühlen bekommen. Ne?
Ja. Ja, und ja, dann zog sich das, aber muss man auch sagen, das ist dann auch ein Zeitraum über mehrere Monate wieder, die man dann immer wieder und dann fällt man mal aus und dann, ja, nach 3 Tagen geht es dann schon wieder, gehe ich wieder hin und das war dann wirklich so ein...
pusht man sich da auch dann mit, Tabletten oder so? Also, dass man das dann halt nimmt?
Ja, man ist ein bisschen offener, was das angeht, zu den Medikamenten. Ich habe es jetzt aber nie missbraucht oder so. Aber ich habe Kollegen schon kennengelernt, die da schon ordentlich auch sich gedopt haben, sage ich mal.
Damit das eben
damit das irgendwie noch funktioniert.
Damit sie weiter funktionieren.
Aber wobei auch, es sind auch schon so Kleinigkeiten, und das habe ich auch gemacht, zum Beispiel nach dem Nachtdienst, wenn du dann nur einen Tag hast zum Ausschlafen und dann hast du wieder Frühdienst, dann habe ich mir auch Schlaftabletten abends reingeballert, damit man irgendwie schlafen kann.
Und der Körper auch runterfahren kann.
Genau, und wieder in den Rhythmus kommt, weil wenn du 10 Tage Nachtdienst machst und dann einen Wechsel hast in den Frühdienst und hast nur 1-2 Tage, und das kam leider immer mal vor, dann musst du irgendwas finden, was dich wieder in den normalen Rhythmus bringt. Und da muss ich auch sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr Probleme hatte ich mit diesen Wechseln. Das wurde mit 20.
Ja, ist klar. Das macht man ja zack, ne?
Genau.
Und je älter man wird, desto schwieriger fällt einem das auch vom Biorhythmus,
genau,
ne?
Genau. Und das ging dann schon so ab 30 los, dass ich so dachte, boah, nee, also so 4 Nächte oder so wie früher Party machen und dann noch zur Arbeit gehen. Nee, das schaffst du nicht.
Freizeit
mehr.
Hattest du da in der Zeit? Hattest du das?
Ja, Freizeit schon. Allerdings hast du da nicht viel gemacht.
Ach so, okay. Also nicht jetzt hier, schön weggehen und Freunde treffen und.
Nee, das war zum Beispiel etwas, was auch über die Jahre immer weniger wurde, Freunde treffen, weil die haben immer gefragt und man hatte nie Zeit. Und dann wurde man irgendwann nicht mehr gefragt. Und damit hat sich das dann auch schon so ein bisschen angedeutet, ja.
Okay, wie ging das dann weiter?
Ja, wie ging das weiter? Es ging weiter mit...
Also dein Körper hat sich gemeldet, dass er immer wieder krank wurde, auch mit Kleinigkeiten, die wahrscheinlich immer größer wurden, vermute ich mal.
Genau, die Krankheiten, die man bekam, wurden längerfristiger.
Okay.
Der Druck wurde größer, es gab die ersten Gespräche. André, warum bist du denn immer so oft krank? Denk ans Team, das geht doch nicht. Man hat dann, oder ich habe dann versucht, weiter durchzuziehen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt, das ist auch nicht mal eben mit einer Woche erledigt. Ich bin im Burnout.
Erstmal, also hast du das selber für dich diagnostiziert?
Das war erstmal die Selbstdiagnose.
Okay, es war die Selbstdiagnose. Okay.
Genau, es war erstmal für mich die Selbstdiagnose. Irgendwie, das haut nicht mehr hin. Und dann bin ich halt zu meinem Hausarzt gegangen, habe nochmal dann ausführlich gesprochen mit ihm darüber. Und er hat dann auch gesagt, das bei dem ganzen Hintergrund, den du da auch hast, mit Pflege. Und ich habe dann mal so von der Arbeit berichtet, meinte er, da müssen wir was machen. Und ich bin dann zum Psychiater geschickt worden von ihm. Und da wurde das dann zack, dann festgelegt. Burnout, mittelschwere Depression, 6 Wochen, also Antrag, Reha-Antrag, 6 Wochen ins Krankenhaus. Wirklich.
Ach so, also richtig stationär wurdest du aufgenommen.
Genau, in Bad Segeberg, in so einer psychiatrischen Reha. Und das war auch eine sehr intensive Erfahrung, weil dort dann die ersten Gespräche stattfanden.
Hast du auch geweint?
Ja, doch regelmäßig.
Naja, weinen ist ja auch gut, ne? Weinen, wenn du anfängst zu weinen, gerät auch etwas in Fluss in dir, ne? Das, was so aufgestaut und unter Druck und Spannung steht, dass das auch fließen kann.
Ja, das war auf jeden Fall wirklich eine krasse Erfahrung, weil man einfach auch in der Gruppentherapie zum Beispiel mit mehreren Menschen zusammensitzt und dann denkt man im ersten Moment, mir geht's ja gar nicht so schlecht.
Ja, dann geht's ja noch viel schlechter, ne?
Hör dir mal die anderen an. Aber gut, da habe ich gelernt, dass es eigene Grenzen gibt.
So ist es. Jeder hat seine eigenen Grenzen, ne? Und niemand hat das zu bewerten. Okay, bei dir ist es jetzt. Jeder hat seine Grenzen und ne?
Ja, genau. Also, dass man da nicht denken muss, meins ist ja nicht so schlimm wie jetzt das andere von dem oder von dem und hör dir mal an, oh Gott, was hat der erlebt? Sondern für mich und jetzt in diesem Moment ist das schon ausreichend, um an die Grenze zu kommen. Und das kann keiner bewerten. Genau.
Okay. Also, das heißt, dieser Aufenthalt hat dir dort gut getan. Hast du dich geschämt?
Ja, vor allen Dingen auch, weil ich dort wieder schon vorher Druck von der Arbeit hatte. Meinst du, du kommst nochmal wieder und so, ne?
Ja, was natürlich auch was mit einem macht. Oh, die Kollegen, ich lasse alle im Stich und wieso schaffe ich es nicht mehr? Wieso kann ich nicht? Und es ging doch sonst immer. Und ja, man verliert auch so die Kontrolle dann auch, ne?
Ja, definitiv, weil also man muss ja auch sagen, man geht ja nicht direkt zum Arzt und dann hat man direkt einen Reha-Platz. Mhm. So ist es ja auch nicht. Also ich war erst mal 3 Monate krank zu Hause.
Ah, okay.
Und bin dann nach Bad Segeberg gegangen, weil das dann, und das war schon schnell noch, da warten andere auch noch länger. Mhm. Aber damals hatte ich Glück und ja, das war dann eine lange Zeit, doch, die man da raus ist. Und dann kann ich auch verstehen, Arbeitgebersicht. Ne, man will ja auch dann wissen, wie es jetzt weitergeht, damit man eventuell die Stelle auch neu besetzt oder so. Weil man fehlt halt. Ne?
Ja.
Und das war schon was, was mir unangenehm war. Ja, definitiv.
3 Monate warst du zu Hause.
Ja.
Wie ging es dir da? Weil du bist ja alleine, ne? Also du bist ja, ne?
Ja, also da war ich noch mit meiner Lebensgefährtin zusammen und bei meiner Tochter. Mhm. Also es war eine ganz schlimme Zeit, weil ich wurde mit Tabletten eingestellt in der Zeit.
Mhm.
Und bis wir da das Richtige gefunden haben, was mir geholfen hat, das hat wirklich auch gedauert. Dass ich das teilweise auch manchmal hinterfragt habe, nehme ich überhaupt jetzt Tabletten?
Ist das richtig für mich?
Ist das das Richtige?
Braucht mein Körper das?
Genau.
Oder braucht er vielleicht was ganz anderes?
Weil man geht wie so ein Zombie neben sich. Manchmal hat man das Gefühl und ist gar nicht da. Und ich konnte für meine Familie überhaupt nicht da sein. Ich habe nur geschlafen und bin dann irgendwann mal da rausgekrochen aus dem Schlafzimmer und habe versucht, irgendwie so ein bisschen am Familienleben teilzunehmen. Und das war aber viel zu wenig.
Ja, das verstehe ich. Wie ist deine Familie damit umgegangen?
Ja, am Anfang sehr verständnisvoll. Alles gemacht, um mich abzuschirmen, dass ich meine Zeit habe, dass ich da klarkomme. Je länger das aber nachher dauerte, merkte man halt auch schon eine gewisse Ungeduld. So, es muss ja auch mal besser werden oder so. Glaube ich, ein normaler Prozess, den.
Über welchen Zeitraum reden wir da?
Das ging dann schon so über das halbe Jahr. Ging das schon so hinweg.
Wenn man sich überlegt, ich meine, dass es überhaupt zu diesem Zustand gekommen ist, überleg mal, wie viele Jahre oder Jahrzehnte du letztendlich die erschaffen hast. Also indem man immer weiter Grenzen immer wieder die eigenen Grenzen überschreiten, immer wieder das. Erarbeitet man sich ja, ich sag mal, ne? Das erschafft man sich ja dann auch, ne?
Ja, das baut man sich immer selber auf. Und ich muss dann auch sagen, als ich dann aus Bad Segeberg wiederkam, tablettentechnisch gut eingestellt war, ich bin wieder in die Pflege gegangen. Alle haben mir geraten, überleg dir was anderes. Aber ich habe gesagt, nee, ich muss das machen. Habe mir eine andere Stelle im Haus organisiert, wo die Belastung ein bisschen weniger war.
Ach, du bist da geblieben?
Ich bin da geblieben. Trotzdem es einige Gespräche gab, aber ich bin dann erstmal da geblieben, war dann so unter Beobachtung auf einer anderen Station, wo ein bisschen weniger war, haben wir ambulante Versorgung so gemacht von Patienten und ich wollte das weitermachen, das kam für mich gar nicht in Frage, das war mein Traumjob und jetzt habe ich ja Tabletten, jetzt geht's ja, alles wieder gut. Dachte ich.
Wie lange hat das dann gedauert?
Ja, ich habe dann nochmal 5 Jahre so gearbeitet.
5 Jahre?
Ja.
Also praktisch eingestellt, 5 Jahre dann noch gearbeitet?
Ja, 5 Jahre, obwohl ich die ganze Zeit schon gemerkt habe, irgendwie, das wird nicht besser. Und irgendwann, dann kam die Trennung von meiner Lebensgefährtin und meiner Tochter. Und dann
ist natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung.
Ist nochmal wieder eine Belastung. Die ganze Trennung kam aber auch mit, unter anderem, weil ich mich verändert habe in der Depression durch die Tabletten. Oder auch mit Tabletten, sage ich mal so. Und das führte dann am Ende zu der Trennung. Und dann saß ich alleine in meiner neuen Wohnung. Und dann brach alles zusammen. Weil ich habe gefühlt irgendwie alles verloren gehabt in der Phase. Und da kommen dann auch mit Tabletten dir ganz komische Gedanken.
Was waren das für Gedanken?
Ja, das waren schon Suizidgedanken, dass ich nicht mehr wollte. Monaten und ich habe auch schon alles vorbereitet.
Mhm.
Ich habe mir auf Arbeit Altinsulin mitgenommen,
mhm.
Wollte mich damit halt dann das beenden und habe für meine Tochter, für jeden Geburtstag, den sie dann noch hatte, bis zum 18., habe ich ihr einen Brief geschrieben.
Mhm.
Weil ich dann dachte, irgendwie, dann hätte sie noch was wenigstens von mir.
Mm.
Und habe noch an meine Ex-Lebensgefährtin einen Brief geschrieben. Das lag alles auf meinem Wohnzimmertisch.
Mm.
Das Insulin, die Briefe.
Mm.
Und dann dachte ich, jetzt mache ich das.
Mm. Was hat dich dazu bewogen, es dann doch nicht zu machen?
Meine Tochter.
Mm.
Ich weiß nicht warum, es schoss mir in den Kopf.
Mhm.
Stell dir vor, wie sie dann nachher bei den Therapeuten sitzt und versucht zu verarbeiten, dass ihr Vater, wo sie 6 war, sich das Leben nehmen wollte. Ja, und dann bin ich sofort los ins Krankenhaus und habe gesagt, ich brauche Hilfe.
Das heißt, du hast praktisch, ja, deine eigene Stimme genutzt und hast die Wahrheit ausgesprochen, hast gesagt, ich brauche jetzt Unterstützung.
Genau, es geht nicht mehr. Und ich bin an einem Punkt, wo ich mir ja selber, mich selber gefährde. Und jetzt brauche ich Hilfe. Das geht nicht mehr so.
Was ein großes Glück, André.
Ja, auf jeden Fall. Schwierig aber damals
natürlich,
gewesen.
Natürlich, absolut, ja, das glaube ich.
Super schwierig.
Auch das alleine zu machen. Ne?
Ganz alleine. Einerseits irgendwie eine peinliche Situation, dass man jetzt da so hingehen muss und das dann so sagen muss.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Professionell.
Ja?
Ja. Alles kein Problem. Wir kriegen das wieder hin.
Sehr gut.
Ja, okay. Also,
weil das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Oder wird man dann da auch noch alleine gelassen?
War auch,
ne?
Das war auch meine Sorge.
Ja, natürlich.
Dass ich da hinkomme und dann denken die irgendwie, keine Ahnung, der hat jetzt keinen Bock zu arbeiten nächste Woche und kommt jetzt her, weil er irgendwie.
Naja.
Das sind so diese klassischen Vorwürfe auch, die ich auch in dieser ganzen Zeit, wo ich noch gearbeitet habe, die immer wieder kamen.
Ach,
du lachst doch. Du kannst doch gar nicht depressiv sein. Du lachst doch noch.
Ja.
Hast du noch keine Lust? Komm, sag doch mal.
Ja, ja.
So ein kräftiger Kerl wie du, der kann doch was ab.
Ja, das ist halt, man kann nie in den Menschen reingucken. Ne? Deswegen diese. Auch diese mentale Gesundheit, das ist so unfassbar wichtig. Ja,
ja, definitiv.
Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, ich wurde dann stationär aufgenommen. Hab dann neue Tabletten bekommen, andere Tabletten, Gespräche, ganz viel.
Hat dir das gut getan?
Ja, doch.
Also hattest du ein professionelles, gutes Umfeld,
genau,
auch mit Experten, die einfach, wo du dich auch vertrauensvoll auch hinwenden konntest.
Ja, genau. Also auch dieses alleine, dass jeden Tag der Arzt da war, das ist halt doch auch was anderes, muss man sagen, als wenn man jetzt einfach mal so zum Psychiater geht
und ja, dann einmal die Woche,
schmeißt
zweimal
da
die Woche
eine Packung Tabletten dahin und dann sollst du das nehmen und alles wird gut, sondern da war wirklich täglich gefragt, wie ist es? Du hast täglich gesprochen mit der Therapeutin, mit den Ärzten, so mit dem ganzen Team. Man hat, man hat ein ganz anderes Verständnis dann dafür, als wenn man das jetzt alles ambulant, sag ich mal, über Hausarzt oder so macht. Also ich kann da auch wirklich jedem nur raten, wenn man an so einem Punkt ist, in das Krankenhaus zu gehen und sich die Hilfe zu suchen.
Ja.
Das ist wirklich nötig und gut. Und es ist auch nicht peinlich.
Ja, im Gegenteil. Also ich meine, ne, einfach mutig zu sein und hey, ich bitte jetzt da um Unterstützung und da sind auch die richtigen Menschen, die mich da auffangen.
Genau, genau. Ja, das ging dann einige Wochen so. Am Anfang ist es natürlich, dass so ein bisschen vermehrt geguckt wird, ne, dass du da auch wirklich deine Tabletten nimmst, dass du dir da jetzt nicht unbedingt dann da noch irgendwie einen Trichter kriegst, um dir irgendwie was anzutun oder so, das ist ja ganz klar. Das war also erstmal so die ersten 2 Wochen geschlossene.
Ah, ich wollte gerade sagen, das wollte ich jetzt fragen.
Und
ne?
dann war ich aber recht schnell stabil wieder, das haben die auch gemerkt und durfte dann die nächsten, da muss ich jetzt nochmal nachdenken, ich glaube 8 Wochen waren das, ja, die nächsten 8 Wochen dann in der Tagesklinik dann jeden Tag tagsüber hin und durfte dann aber abends nach Hause.
Ah, okay, gut. Was hast du unterstützend dazu noch gemacht? Also Sport oder sowas?
Ja, ich bin immer, also ich habe Kraftsport gemacht und in der Zeit jetzt, wo die Depression mich beherrscht hat, habe ich gar nichts gemacht. Und dann kamen noch die Tabletten dazu und ich bin aufgegangen wie sonst was. Und ich bin dann einfach langsam wieder erstmal in die Bewegung gekommen, wieder so ein bisschen, dass man in Gang kommt.
Heilung durch Bewegung, ne? Also
ja, genau, das tut unheimlich gut. Ich habe das dann auch gemerkt, dass diese körperliche Anstrengung nicht nur einen kaputt macht, sondern auch eine gewisse mentale Stabilisierung gibt. Und habe dann wieder langsam angefangen, konnte wieder abnehmen. Ja, das war.
Was schon, machst du? Was hast du da an Sport gemacht?
Ja, so Fitnessstudio.
Ah, okay.
Also, ne, so ein bisschen Cardio.
Mit Geräten, auch genau, Kardiokraft.
Kardiokraft, genau. Das war so das, was ich dann gemacht habe. Und ja, und dann ein nächster wichtiger Schritt, der da eingeleitet wurde in meinem Krankenhausaufenthalt, war vom Sozialdienst dann in die Wege geleitet worden, was mir bis dahin auch gar nicht in den Kopf kam. Nämlich dieses, mach eine Teilhabe am Arbeitsleben, mach eine Umschulung. Und da war ich ja ein paar Jahre vorher an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee. Und jetzt dann, okay.
Okay, gut, ja. Ich muss etwas verändern,
Genau.
Damit sich etwas ändert.
Die Rahmenbedingungen müssen auf jeden Fall wieder so sein, dass ich damit klarkomme. Und die Rahmenbedingungen, die sich auch über die Jahre immer mehr verschlechtert haben in der Pflegebranche, waren einfach für mich persönlich dann nicht mehr so tragbar.
Naja, und letztendlich, du bist so in deinem Tun, du bist so in deinem Funktionieren, dass du das nicht merkst. Du merkst diese Veränderung nicht, ja? Du machst immer weiter, man reflektiert nicht mehr, man hält nicht an, man macht immer weiter, ja?
Ja.
Das Tempo, im Gegenteil, man verlangsamt es nicht, nein, man legt nochmal 3 Schippen drauf, ne?
Ja, ja, Tempo, wie du eingangs ja auch schon gesagt hast, dass mehr Tempo gefordert wird, das ist halt, ja, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits kann man das natürlich machen, andererseits muss man gucken, dass man da nicht auf der Strecke bleibt. Dass man dann abgehängt wird irgendwann unter dem ganzen Tempo.
Ja, und letztendlich, weißt du, jeder geht seinen Weg für sich. Und das Tolle an diesem Weg oder an deinem Weg ist, diesen Weg gibt es nur ein einziges Mal. Das ist ein anderer Weg. Ne? Es wird immer Menschen geben, die schneller, höher, weiter, besser sind. Ja, who cares? Also, ne? Nimm dein Tempo, was für dich gut ist. Ne? Immer wieder auch anhalten, immer wieder gucken. Ist es vielleicht besser, jetzt mal das Tempo zu drosseln und einfach mal ganz entspannt zu fahren, ne, durchs Leben? Oder ne, ist es jetzt nötig, dass ich einfach mal eine Zeit lang Vollgas gebe, aber dann wieder Balance schaffe, damit ich das Ganze wieder in den Ausgleich bekomme? Ne?
Ja. Ja, und vor allen Dingen sich nicht auch zu vergleichen. Mit anderen.
Ja, ganz wichtig.
Das ist halt auch gerade in der heutigen Zeit. Ne?
Ja, das Vergleichen ist der Anfang des Unglücklichseins.
Ja, weil man kann das, was der andere schafft, gar nicht schaffen manchmal. Ne?
Ja.
Genau.
Deine Tochter.
Ja.
Natürlich ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben.
Absolut.
Die dich letztendlich durch diesen Gedankenblitz, der in dem Moment kam, ja gerettet hat.
Ja. Ist schwierig, weil man gar nicht so mit seinem Kind so darüber reden kann. Oder
jetzt natürlich noch nicht, irgendwann
mag, ne?
Vielleicht mal.
Genau,
ne?
Das habe ich mir auch so eher für einen, wenn sie mal ab 18 ist. Aber ja, schwierig, also was das dann bedeutet für einen. Ne? Das ist ein, ja, sie ist einfach mein Ein und Alles. Und das wurde dadurch noch mehr verstärkt.
Toll. Wie schön, dass es sie gibt und ihre Aufgabe auch, ich meine, sie wusste das ja in dem Moment nicht, aber es kam dir genau in dem Moment in den Kopf und wie wundervoll, ne?
Ja.
Toll. Wie ist deine Familie damit umgegangen? Also auch an dem Punkt, ne, das ging ja dann noch weiter, dass du dann selber hingehst, ich meine, das haben sie auch mitbekommen. Wie sind sie damit umgegangen?
Ja, anfänglich natürlich erstmal, endlich machst du was und so in die Richtung. Ich dann auch langfristig in eine Therapie gebunden war, gerade nach dem Krankenhausaufenthalt. Das ist ja dann so in 3 Blöcke aufgeteilt, die du dann Psychotherapie machen kannst. Und ja, ich weiß, es ist schwierig, jemanden zu finden. Mhm. Und auch da kann ich nur empfehlen, am Ball zu bleiben. Mhm. Ich habe um die 100 Therapeuten angerufen, bis ich meinen gefunden habe, wo ich dann einfach auch super glücklich bin, dass ich ihn gefunden habe, weil das mir unheimlich geholfen hat. Und auch da muss ich sagen, erst auch in der Zeit nach dem Krankenhaus, in dieser Therapie, ist es erst richtig losgegangen. Wir haben dann halt verschiedene Sitzungen gehabt, wo Sachen rauskamen, wo ich dachte, huch, wo kommt das denn her? Ja, das sind so,
auch das braucht seine Zeit, ne?
Ja, er hat das immer so verglichen wie so eine Tiefkühltruhe, die man im Kopf hat. Und alles, worüber man jetzt nicht so reden will, packt man dann da rein. Und wir haben jetzt halt dran gearbeitet, diese Sachen mal wieder aufzutauen und rauszuholen. Und da kamen wirklich ganz skurrile Sachen raus. Also mein erster Toter mit 19 Jahren in der Pflege, morgens am Waschbecken, tot umgekippt. Ich habe den reanimiert. Ich war 19 Jahre, das war mein erster so ein Fall. Und in dieser Sitzung, die er mit mir gemacht hat, hatte ich den Geruch von dem Rasier-Aftershave in der Nase. Und diesen Geruch auf einmal wieder zu riechen, ganz, ganz komisch. Aber ja.
Und das auch zu verarbeiten, also mit so jungen Jahren. Ne?
Ja, das war so eine Geschichte, die hat man dann damals weggepackt. Mir wurde auch dann halt immer damals gesagt, so ja, damit müsst ihr umgehen können. Wenn ihr das nicht könnt, seid ihr falsch in diesem Beruf. So hieß es damals. Und ja, dann ist das, was nimmst du und packst es weg und dann redest du nie wieder drüber. Und das kam wieder raus und das war komisch.
Davon hast du ja natürlich mehrere Dinge noch gehabt. Da, ne? da ist ja eine ganze Menge dann in der Truhe. Ne? Also, das kann ich mir vorstellen.
Da kam der Bofrostmann oft, ja.
Ja, oh also, Gott.
Die war recht gefüllt. Aber das war so ein prägendes Ding halt, was ich halt enorm fand, dass man auf einmal einen Geruch wieder in der Nase hat, den man vor 20 Jahren mal hatte. Und das finde ich halt schade auch, dass es in dieser ganzen Ausbildung des Pflegepersonals zum Beispiel keine psychologische Betreuung gibt in solchen Fällen.
Ach, gibt es nicht?
Nein.
Also ich sag mal so Coaches zum Beispiel, ne? Also ich kann jederzeit eine Supervision machen, ne? Also die Möglichkeit habe ich.
Wir hatten auch so ein Sterbeseminar, da waren wir in so einem Kloster. Das ist alles auch theoretisch. Aber wenn du dann in diesem Moment bist und deinen ersten Toten zum Beispiel nochmal sauber machen musst, wäscht, bevor die Angehörigen kommen, ihn nochmal schön machst, die Augen schließt, dann der Mund klappt runter, machst du ein Handtuch drunter, damit das angenehmer aussieht und sowas. Das bringt dir keiner bei. Und da ist keiner für dich, mit dem du darüber reden kannst. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
Dass man da so auch alleine gelassen wird.
Ja,
genau. Wie ist das mit Kollegen, dass man dann mit den Kollegen spricht?
Die meisten reden darüber nicht.
Ah, okay.
Weil jeder das für sich wegpackt. Wie gesagt, alles meine Erfahrungen und
ja klar, du kannst natürlich nur von dir sprechen.
Genau, ich weiß ja auch nicht, inwieweit das vielleicht heute Bestandteil der Ausbildung ist, aber vor 25 Jahren war das halt
war
noch nicht.
War das eben nicht so, ne?
Und das hat man dann doch schon vermisst so ein bisschen, Unterstützung. Und du bist 19, hast deine erste Wohnung, hast deine erste feste Partnerschaft, bist völlig leben. Und dann hast du so eine Phasen oder so eine Situation. Ich habe ein Kind gehabt, was bei uns gestorben ist in der Notaufnahme. Da fragt dich keiner. Das nimmst du mit nach Hause und dann verarbeitet das.
Ja.
Was das aber
oder auch eben nicht.
Oder eben nicht.
Ne? Wegpackst sozusagen.
Genau.
Ne?
Und was das mit dir macht,
interessiert
auch keinen.
Ja, ich verstehe. Du hast dann eine Umschulung gemacht?
Ja. Erst wollte ich in die IT. Da wollte ich komplett weg.
Ja.
Dachte ich, alles abreißen.
Ja, okay.
Komplett.
Was kannst du ganz anderes machen?
Kompletter Neubeginn. Mhm. Ich gehe in die IT. Bin da eh ganz firm drin. Wird schon, hab dann angefangen und hab dann aber gemerkt, das ist ja jetzt auch nicht so toll.
Okay, ja.
Und dann kam Corona.
Ah, okay.
Und dann war sowieso erstmal diese ganze Umschulung pausiert. Und dann bin ich zu meinem Kostenträger gegangen, also zur Rentenversicherung. und habe gefragt, ich weiß, ich mache das schon ein Jahr, aber könnte ich nicht doch nochmal was anderes machen? Mhm. Und nach dann vielen hin und her und ja, okay, können Sie, habe ich mich dann für den Kaufmann im Gesundheitswesen entschieden.
Ah, okay, gut. Genau. Also dass es wenigstens auch so dein Bereich auch geblieben ist.
Genau,
ne?
Genau. Und ich war dann in einem großen Klinikum in Hamburg. Mhm. Dann habe ich die Umschulung dort gemacht. Und
hat dir gut gefallen?
Hat mir sehr gut gefallen, war genau die richtige Entscheidung.
Schön.
Weil man noch so ein bisschen
teilhaben kann.
So ein bisschen dran ist, genau. Ja, okay. Ich war dann dort auch im Sozialdienst und konnte dann die Patienten besuchen, habe mich drum gekümmert, wenn die dann entlassen werden.
Ach schön.
Genau, Pflegedienst für zu Hause organisiert. Aber man hat dann einfach den Moment nochmal mit dem Patienten, den man dann auch wirklich mal reden kann.
Ah ja, toll. Ach schön.
Ja, das war dann wirklich die andere Seite so ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das war richtig in der IT, das wäre auch lange Sicht auch nicht so gut geworden.
Naja gut, aber du hast es probiert und weil du jetzt natürlich ganz euphorisch, okay, jetzt mache ich mal was ganz anderes.
Genau.
Aber auch da, also ne, du kannst dich wirklich auf dein Gefühl verlassen. Ja, nee, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Und dann wirklich auch wieder die eigene Stimme zu nutzen, zu sagen, okay, nee, das ist nicht das Richtige. Ne?
Ja, und da muss ich auch sagen, bin ich auch froh und dankbar, dass es überhaupt in Deutschland diese Möglichkeit gibt.
Ja, das muss man sich immer wieder sagen, die Leute, die auch immer wieder meckern und Deutschland und so weiter. Nee, da ist das wirklich ein gutes System, ne? Also dass
genau,
man da
dass
eben
man
auch
dort
aufgefangen
ne? wird, nochmal die Möglichkeit bekommt, eine neue Ausbildung, selbst in dem Alter von Mitte 40 nochmal machen zu können. Du kriegst währenddessen das Übergangsgeld, du bist versorgt, sag ich mal, machst keine großen Sprünge, aber du bist versorgt und du kriegst diese Möglichkeit, diese 2 Jahre nochmal zu machen. Musst natürlich auch ein bisschen Gas geben, weil Erwachsenenbildung ist immer ein bisschen anders.
Ja, da lernt man nicht mehr so leicht, ne?
Nee, man lernt nicht mehr so leicht. Ja. Und es kontrolliert einen auch keiner mehr so groß, weil es halt gesagt wird, ja, ist ja für dich, musst du ja für dich machen. Und nicht wie früher, wo dann die Lehrer immer noch irgendwie hinter einem standen.
Ja, ja, klar. Nee, das muss man schon selbst organisiert auch machen, ne?
Genau, das ist halt schon so ein bisschen anders.
Toll. Also, und jetzt bist du, also die Ausbildung ist dann abgeschlossen und du bist jetzt sozusagen wieder in einer ganz normalen festen Anstellung oder bist du da übernommen worden?
Nee, ich bin da nicht übernommen worden, deswegen bin ich dann erstmal, musste ich danach bei der Arbeitsagentur mich melden und dann haben wir uns
haben wir uns kennengelernt, genau.
Und jetzt arbeite ich aber wieder in einer Praxis und bin dort Praxisleiter.
Ach schön, toll. Also fühlt sich wohl, ja, toll. Ja. Das machst du jetzt, wie lange machst du das jetzt schon?
Seit 15.03.
Ah, toll.
Also noch nicht so lange.
Dein mentaler Zustand, wie würdest du den beschreiben?
Stabil.
Ja.
Okay. Nein, viel besser. Mhm. Also mittlerweile bin ich seit 3 Jahren ohne Tabletten.
Ach toll.
Und habe halt gelernt, wie ich auf mich besser achte und Warnzeichen dann nicht zu ignorieren, sondern darauf einzugehen.
Wie machst du das?
Und das ist deutlich besser geworden. Mit Sachen, die mir gut tun.
Mhm. Zum Beispiel?
Zeit mit meiner Tochter.
Schön.
Rausgehen, Sport treiben.
Toll.
Irgendwie Ausflüge machen, gerade an den Hafen, finde ich wunderschön.
Ja, bist du gerne da. Ist ein guter Ort für dich.
Landungsbrücken.
Schön.
Ist so
ja, ich verstehe das.
Ist
das
so ein
ist
Punkt,
sehr schön.
Wo man dann doch gut mit dem Fischbrötchen.
Oh, toll. Schön. Brücke 10. Juhu. Ja, toll. Das ist toll. Einfach, dass man sich den Kraftorte sucht, die einem gut tun.
Ja.
In der Natur natürlich super. Ja. Und da hat ja Hamburg einiges zu bieten.
Das stimmt, da haben wir wirklich die schönste Stadt der Welt.
Ja, so ist das ganz genau, ja, toll. Also da tust du auch, guckst immer, okay, was brauche ich jetzt, was sind meine Bedürfnisse auch und gehst dem auch nach.
Da achte ich halt wirklich drauf. Trotz allem muss ich auch sagen, es gibt immer mal wieder Tage, wo man merkt, ui, heute ist schwierig. Und dann hangelt man sich so ein bisschen durch den Tag und fühlt sich nicht so ganz wohl, aber und dann geht man abends ins Bett und denkt, ja, morgen wird besser. Und dann wacht man auf und ja, ist besser. Also das ist so, es ist, ich will nicht sagen, ein stetiger Kampf, das klingt immer so negativ, aber es ist halt auch mal okay, wenn es mal einen Tag nicht auch so
das
leicht ist.
Auch so Tage habe ich auch immer, ne? So, dass genau. Es einfach nicht gut ist und das ist alles irgendwie episch und, ne?
Aber
eins ist sicher, es wird vorübergehen, ne? Kommen auch wieder bessere Zeiten, ne?
Und, genau. Und da gehen dann halt bei jemandem, der das auch schon mal, der jetzt so lange dann damit auch sich arbeitet, dann gehen halt Alarmglocken an und dann macht man halt Dinge, die einem gut tun.
Ja.
Und
das lernt man ja auch dann.
Das lernt man mit der Zeit und ich gehe auch weiterhin.
Auch in der Therapie, ne?
Ja, genau.
Gehst du noch zur Therapie?
Genau, da gehe ich weiterhin.
Ja, toll, sehr gut.
Das ist deutlich weniger geworden, weil ich diese ganzen Hauptzeiten schon alle jetzt verbraucht habe, sag ich mal. Das sind jetzt noch Prophylaxentermine.
Ja, aber super, dran zu bleiben auch, ne? Nicht zu früh aufzuhören auch, ne?
Ja, genau. Und das ist auch gut, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich mal ganz wild ist, das hatte ich jetzt einmal, nochmal in der Zeit der Umschulung, wo es zum Ende mit den Prüfungen ging, habe ich einen WhatsApp-Kontakt mit meinem Therapeuten.
Ah ja, okay.
Und selbst das hilft dann schon. Einfach nur, dass da jemand ist und der einen wieder so ein bisschen in die richtige Richtung kickt.
Toll, ja, ist ganz wichtig, ja.
Ja.
Toll. Dein Freundeskreis, also hast du wieder einen Freundeskreis? Also, dass du auch wirklich aktiv was mit ihnen machst auch, oder?
Ja, also in der schwierigen Zeit wirklich viele Freunde, Bekannte verloren, aber das ist auch okay dann, weil, wie sagt man immer so schön, dann sind es auch keine wirklichen Freunde.
Ja, und irgendwann ist die Zeit zu Ende und dann kommen neue Menschen in das Leben.
Genau,
ne?
So sieht's aus. Und ich habe aber einen Kern, mit dem ich damals zur Schule auch gegangen bin und so. Und,
schön.
Ja, da hat man wieder angefangen, ein bisschen mehr das zu pflegen und dann auch mal so ein bisschen, das merkt man dann auch manchmal erst, wenn man da mal wieder hinkommt und dann sieht man von denjenigen die Kinder und denkt, oh Gott, ist das lange her, hast du dich lange nicht mehr hier blicken lassen. Und dann,
ja, okay. Ja, es ist natürlich immer an einem selbst auch, ne?
Genau,
sich zu kümmern und seinen Anteil
beizutragen. Das kommt auch von einem selber, ne?
Ja, absolut, ja, toll. Wirklich eine sehr, sehr offene Geschichte, die du hier, deine Geschichte, die du hier erzählt hast. Wirklich, also ganz toll, André, dass du das gemacht hast. Ich habe dich ja damals dort gefragt, ob du bereit wärst, das zu erzählen. Und ja, du hast nicht lange überlegt. Du hast gesagt, ja, das mache ich.
Ja, ich finde es wichtig, dieses Thema
Bewusstsein dafür zu schaffen.
Genau, dass man das ein bisschen in der Öffentlichkeit auch dann ein bisschen bewusster sich macht. Und möchte auch allen dazu raten oder dazu beitragen, sich Hilfe zu suchen. Sei es erstmal auch der Weg zum eigenen Hausarzt, aber dass es sich doch lohnt, da Hilfe zu holen. Und auch, ob jetzt mit Tabletten oder ohne Tabletten, ob mit Therapie oder ohne, dass man diesen ersten Schritt einfach einmal macht. Und ja, da kann man, ich weiß nicht, ob du Julia Engelmann kennst, das Lied Grapefruit.
Ja.
Und da gibt es diese Passage, mit dem Beinbruch gehst du auch zum Orthopäden. Und so ist es halt wirklich. Auch mit psychischer Belastung oder Überlastung. Hol die Hilfe.
Naja, genau, das ist es eben, ne? Kann man nicht sehen. Ja, der lacht doch noch, geht doch noch gut, ne? Gut, dass das Bein gebrochen ist, sieht man dann, ne? Ja, aber es gibt, ne?
Ja.
Auch andere Dinge, die man eben nicht sieht und dass es einem nicht gut geht und man irgendwo auch den Schein wahren will, ne? Letztendlich und da ja auch über seine Grenzen im Prinzip hinausgeht, ne? Oder drüber hinweg geht, ne?
Ja.
Nicht achtsam, nicht liebevoll, nicht fürsorglich auch mit sich umgeht, ne?
Ja, gerade Achtsamkeit
ist
enorm wichtig, ne?
Ja. Ja, toll. Was war dein letzter Glücksmoment, den du hattest?
Mein letzter Glücksmoment? Heute hier bei dir sein zu
dürfen. Ah, das ist ja toll. Oh, da freue ich mich ja wirklich sehr, ja. Ja, war eine tolle Erfahrung für dich, ja.
Ja, war auf jeden Fall spannend und
ja, toll. Toll.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Schön, auf jeden Fall. Also ich freue mich wirklich riesig, dass du das so offen teilst. Ganz, ganz wertvoll auch. Und wie gesagt, es ist absolut authentisch, ne? Wie du es auch erzählt hast. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig auch für den einen oder anderen auch zu erkennen, hey, ich bin nicht alleine und anderen geht es auch so oder ging es so. Und was kann ich jetzt für mich daraus mitnehmen oder das bestärkt mich jetzt, dass ich eben losgehe und mir Hilfe und Unterstützung hole. Ne?
Ja.
An der Stelle möchte ich auch nochmal auf den Podcast hinweisen, den ich mit Professor Dr. Michael Stark aufgenommen habe zum Thema ausgebrannt und voller Selbstzweifel. wenn der Seelenkrafttank leer ist und die Seele SOS ruft, Burnout, Erschöpfung, Depression. Hier spreche ich nämlich mit einem Experten, der aufklärt. Ich weiß nicht, hast du, André, diesen Podcast gehört?
Den habe ich mir auch angehört, ja.
Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass ich den dir damals auch empfohlen hatte, ja. Glaube ich. Ja, ja, okay.
Genau. Ja. Ich hatte ja, wo wir uns kennengelernt haben, gleich angefangen, alle zu hören.
Ach, alle Podcasts, okay, gut.
Aber ein paar habe ich auch vorgeskippt, ja. Wo die Themen mich jetzt nicht so interessieren.
Ja, ja, okay,
aber
toll.
Gerade so diese, ja. Was die.
Ja, gut, weil es halt auch dein Thema
genau.
War. Ne?
Ja, auf jeden Fall sehr hörenswert.
Toll, super. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, lieber André. Ich freue mich wirklich sehr und ja, verabschiede mich an dieser Stelle von dir. Wir sind ja sowieso weiterhin in Kontakt. Mhm. Über WhatsApp sowieso. Auf Instagram folgst du mir auch. Ne? Guckst du ja immer schön meine Stories an, die ich so poste hier in der schönsten Stadt der Welt. Und ja, toll. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich hier auch einen Ur-Hamburger bei mir habe. Ja? Ich liebe diese Stadt so sehr. Und von daher, also ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
An dieser Stelle möchte ich dir, lieber Zuhörer, von Herzen sagen, du bist nicht alleine. Und kannst dir jederzeit Hilfe holen von Experten, die sich auskennen und dich bei der Diagnose unterstützen. Sofern du dir nicht so sicher bist, wie du beginnen sollst, kannst du dich auch vertrauensvoll bei mir melden unter kontakt@katrinschumann.de oder mich direkt anrufen, völlig unkompliziert, unter 0172 844 9326. Auch als Motivationscoach habe ich ein großes Gespür dafür, ob es reicht zu motivieren, den Selbstwert zu stärken und gemeinsam daran zu arbeiten oder ob hier Kollegen gefragt sind, so wie zum Beispiel Professor Dr. Stark und es einfach gut ist, sich dann in die Kompetenz dieser Experten zu begeben. Auch hier sage ich, liebevolle Wahrheit für sich selbst schafft Klarheit und damit kann viel besser in Richtung Gesundung gearbeitet werden. Dein Leben ist so kostbar. Trau dich. Du darfst und du kannst. Gestatte es dir. Denn du bist Grund genug. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat und du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn und teile ihn mit deiner Familie und Freundeskreis. Oder leite ihn an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt interessant sein kann. Schreib mir auch gerne deine Gedanken dazu unter kontakt@katrinschumann.de oder auf Instagram katrinschumann_coach. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem nächsten 360-Grad-Mensch der Talk im Live-Format im Loft in Winterhude in Hamburg. Und das am Donnerstag, den 8.6., 2023 von 19 bis 22 Uhr zum spannenden Thema Ist deine Seele im Flow? Bist du angebunden an dein höchstes Potenzial? Wie Energieheiler oder Schamanen ihre Anbindung nutzen an die feinstoffliche Welt für deine Heilung, Glück und Gleichgewicht? Und auch zum Thema Burnout und Depression, auch hierzu kann geholfen werden. Das Ticket gibt es für 49 €. Alles inklusive und alle weiteren Infos zum Talk, Gäste und Ablauf findest du auf meiner Webseite www.katrinschumann.de oder direkt auf Eventbrite. Ich freue mich dort auf unser persönliches Kennenlernen oder auch Wiedersehen. Sofern du dieses Jahr gerne selber an dir und deiner Persönlichkeit arbeiten möchtest, mache dich auf den Weg zu dir selbst. Am 17. und 18.06. 2023 findet mein 360-Grad-Mensch-Wochenend-Workshop unter dem Motto Die Reise zu dir selbst in Hamburg statt. Ein ganzes Wochenende intensiv und achtsam mit dir selbst arbeiten ist das größte Geschenk, welches du dir selbst machen kannst. Und diese innere Reise, auf der du dich selbst besser kennenlernst, deinen Selbstwert stärkst, wieder in die Lebensfreude kommst, sowie Fülle in dein Leben ziehst und frische Energie erhältst, kostet, wie soll es anders sein, 360 € zuzüglich Mehrwertsteuer und ist der beste Invest in dich selbst. Und Hamburg ist definitiv immer eine Reise wert. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und anmelden kannst du dich auch auf meiner Webseite. Und an dieser Stelle nun danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.